Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Dein erstes Bundesligaspiel geht direkt gegen den großen FC Bayern. Wie hast du reagiert, als du es erfahren hast?
Es gibt eine lustige Anekdote dazu. Und zwar war ich im Flieger von Mallorca zurück nach Stuttgart und habe es dann beim Landen hier auf dem Handy gesehen. Und dann steige ich in den Bus am Flughafen ein und dann läuft mir Basti Hoeneß entgegen. Und er wusste es noch nicht und dann habe ich es ihm erzählt. Und dann, so ist es erstmal rausgekommen bei uns beiden. Ja, aber ich freue mich. Und es ist natürlich was Schönes und auch was Besonderes, wenn man dann eventuell sein Bundesliga-Debüt bei den großen FC Bayern feiern darf. Aber ich freue mich jetzt erstmal die Vorbereitung zu absolvieren und dann den Schritt anzugehen.
Ihr da draußen wisst jetzt, wie Sebastian Hoeneß davon erfahren hat, dass der VfB Stuttgart die kommende Bundesliga-Saison beim FC Bayern München eröffnet. Dennis Simon hat das gerade erzählt, am Rande des Trainingslagers, des Trainingsstarts des VfB Stuttgart, der am vergangenen Donnerstag stattgefunden hat. Und der Trainingsstart ist auch der Start in unsere Podcast-Saison. Folge 409. Wir sind verbunden, wie ihr es kennt. Fußballmänner, aber keine Penner. Felix Mahler aus Ulm. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen.
Philipp Meisel im Schachbrett-Trikot. Guten Morgen.
So sieht's aus. Ich habe mir ein wunderschönes Kroatien-Trikot übergeworfen für diese Aufnahme. Und ich sag ebenfalls einen wunderschönen guten Morgen und keine Sorge, auch zum Trainingslager kommen wir heute noch in dieser Folge.
So ist es nämlich. Wir versuchen für euch mal all das aufzuzählen, was so passiert ist seit unserer letzten Folge, die wir nach dem Pokalfinale aufgenommen haben, blicken, wie sich's gehört für diese Zeit im Jahr auf den Transfermarkt, haben natürlich die NLZ-News, die Frauen im Blick und vor allem der Trainingsauftakt, der Trainingsstart am vergangenen Donnerstag ist auch im Blick. Philipp hebt schon wieder den Finger.
Ja, tatsächlich, weil ich schön als so Mercato, das erste Buzzword war schon da. Ich habe die letzten Tage sehr viele Nachrichten bekommen, unter anderem von Jake, herzliche Grüße, von wegen, wann legt ihr endlich wieder los? Ich bin auf Entzug, ich brauche neues Stoff in meiner, wo ist die Violine, die kleinste der Welt, wo ist der Mercato? Ich brauche hier permanent wieder Druck von euch und ich verspreche euch, wir gehen in unsere, festhalten, 10. Saison mit diesem wunderschönen kleinen Podcast-Projekt und ihr werdet Druck bekommen und zwar jede Menge, keine Sorge.
Druckbetankung garantiert. 10. Saison ist natürlich schon Wahnsinn. Felix, was hast du eigentlich so gemacht in der Zeit seit dem Pokalfinale Ende Mai? Wie geht's bei dir so? Wie hat dich der VfB mitgenommen? Wir haben gesehen, du hattest auch Termine dort bei den Kollegen des VfB. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Also ich bin wie immer viel noch in Schwenken und Nostalgie übergegangen, weil es ja alles andere als eine normale Saison war. Da nehme ich mir gern ein bisschen Zeit und gucke durch Galerie durch, mache mal ein paar Highlights und so. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen das Sommerloch-Feeling mit WM gefüllt, die jetzt ja auch nicht so sonderlich erfolgreich war für die deutsche Mannschaft. Und du hast angesprochen, wurde dann netterweise vom VfB eingeladen, in meiner Rolle, die ich ja sonst noch habe, sowieso als, nennen wir es VfB Content Creator, auch wenn es immer so ein sperriger, ekliger Begriff ist, das Heimtrikot präsentiert und in die Hand zu bekommen. Und das war natürlich ein besonderer Termin, der dann ja auch schon eine Woche zu daher ist.
Er ist so galant über die WM drüber hinweg gefegt. Und ich weiß auch von einem Philipp Meisel, dass er gesagt hat, ich will über diesen Scheiß eigentlich gar nicht sprechen. Wollen wir trotzdem ganz kurz ein paar Minuten diesem Turnier widmen. Ich will es nochmal aufgreifen, Philipp, weil nicht nur um dich zu pampern, sondern weil es ja wirklich so ist, dass du am Rande, nicht am Rande, sondern während der 400, die wir live vor Publikum aufgenommen haben, gesagt hast, diese Mannschaft, also dieses DFB-Team wird für Julian Nagelsmann nicht durchs Feuer gehen, spätestens nach dieser Geschichte rund um Dennis Undav, die ein bisschen sinnbildlich stand. Und so ist es auch gekommen, dass das WM-Turnier aus deutscher Sicht war ein sportliches Desaster.
Nicht nur sportlich. Also sportlich steht natürlich an erster Stelle, aber das ganze Auftreten dieses Trosses und all die medialen Begleiterscheinungen, all das, was da jetzt auch im Nachgang dann häppchenweise ans Licht kommt, das ist des größten Sportverbandes der Welt nicht würdig. Aber ich sag's euch nochmal gerne, es war abzusehen. Ich war tatsächlich sogar ein bisschen überrascht, dass die aus der Gruppe rausgekommen sind. Ich hätte ihnen das nicht zugetraut, tatsächlich. Also ich hatte Deutschland auf Ausscheiden getippt. Ja, dass die überhaupt in eine K.O.-Phase kommen, hätte ich nicht gedacht. Herzliche Grüße an dieser Stelle an Dennis Undaff. Ohne den hätte es nämlich nicht geklappt.
Ja. Ja.
Und du siehst einfach, dass das ist ja jetzt kein plötzlich auftretendes Phänomen, sondern wir können ja auf eine Historie an Kontinentalturnieren zurückblicken und Weltturnieren, die alle ungefähr in die gleiche Richtung laufen, mit einem kleinen positiven Ausreißer vielleicht bei der Heim-EM. Aber ansonsten ist das ja eine Entwicklung, die nicht erst seit gestern da ist. Und es ist jetzt alles schön und gut, jetzt stellen die sich hin und nehmen den Herrn Klopp und mit seinem Blender-Med-Lächeln da und machen den zum neuen Trainer. Aber auch das wird halt die Situation nicht, also das nicht grundlegend verbessern. Eine Nation oder ein Verband, der in so einer Situation ist, wie es der DFB gerade ist, der braucht einen radikalen Schnitt. Du kannst nicht weitermachen und einfach versuchen, Symptome zu bekämpfen, sondern du musst an die Ursache ran. Und die Ursache ist, dass in diesem Verband Mächte wirken, die es beispielsweise verhindern, dass die konsequent gute Jugendarbeit, die gemacht wird, das sieht man jetzt auch wieder anhand der Abschneiden der U19-Nationalmannschaften, der Frauen und der Männer.
Beide bis ins Finale gekommen, nur gegen Spanien.
Genau, waren auch zwei VfBler dabei. Du siehst, also die Qualität ist da, ja, aber wenn ich dann halt einen Top-Entscheider oben habe, der lieber auf alte Fahrensmänner setzt, anstatt eben Spieler einzusetzen, die vielleicht besser in Form sind, obwohl er selbst das Leistungsprinzip ausgerufen hat, oder eben andere Entscheidungen trifft, dann kommt sowas am Ende bei raus. Es gibt einen Spruch, und damit endet der Monolog, der erste, der Meißel-Monolog, der eins der neuen Podcast-Saison. Es gibt einen Spruch, der kommt auch aus dem Nachwuchsbereich, der sagt, Turniere gewinnst du 10 Jahre früher. Ja, das heißt, Entscheidungen, die du jetzt triffst, die werden sich markant auswirken in 10 Jahren. Wenn du Contender sein willst, wenn du eine Mannschaft sein willst, eine Nation, die bereit ist, um einen Titel wieder mitzuspielen, dann musst du jetzt die Weichenstellungen machen, um dann vielleicht 36, 34, wenn es gut läuft, wieder in die Region zu kommen, wo du sagst, okay, ich kann ja mitstinken. Aktuell ist der DFB, und das muss man in aller Deutlichkeit so sagen, so weit weg von der Weltspitze, wie ich von einer compliance-konformen Podcast-Aufnahme. Ja? Das wird nicht funktionieren, wenn du so weitermachst. Und deswegen hat der Herr Klopp sehr viel zu tun, und es wäre ratsam, ich kann es ihm wirklich nur raten, an die Wurzel ranzugehen und nicht an den Ursachen rumzumachen, an den Symptomen rumzumachen.
Und es war ja einfach nur ein erweitertes Gruppenphasen aus. Also es ist war eine erfundene Knockout-Stage, die gab es davor nicht. Jetzt fliegst du gegen Paraguay raus, also in dem Moment werde ich auch nicht vergessen. Kann so ein bisschen mein Drüberbügeln ein bisschen ausführen, weil ich glaube, wir alle so richtig Bock oder so richtig Erwartung hatte ich nicht an das Turnier, war aber dann irgendwann im Mindset von, okay, ich hätte halt doch gerne WM und komm, ich gebe dir mal so ein bisschen den Benefit of a Doubt und hab so ein bisschen Lust dran bekommen, dann kommt diese Undaff-Szene gegen, oder Szenen gegen die Elfenbeinküste, die dann mal ein bisschen was wieder in einem hervorgebracht haben, was die Nationalmannschaft angeht. Aber mit diesem Paraguay-Ding war es dann eigentlich auch schon wieder vorbei. Davor schon Ecuador, aber auch Paraguay. Da hockst du da irgendwie Montagabend 22:30 bis 1:30 nachts in irgendeinem Biergarten irgendwo in Korb im Wald und guckst dir an, wie dann halt am Ende des Tages nachdem du ja eigentlich den Spielfilm perfekt hast, du legst 2 hinten, neuer hält den, bist wieder auf 0 und dann fliegst du trotzdem raus. Also selbst dieses Katzenleben haben sie nicht genutzt. Und ab da war es eigentlich nur noch das Ding von, okay, gut, was haben wir eigentlich anderes erwartet? Und mit Klopp ist halt auch die Frage, klar, Euphorie wird er einbringen, einfach weil es ein Name ist. Ich glaube, du hast auch gemerkt, wie der als Magenta-TV-Experte unterwegs war, mit wem der überall Hände geschüttelt hat. Der Mann hat einfach eine gewisse Aura, auch wenn vielleicht viele das Wort nicht mögen. Aber die kann halt schon wieder vorbei sein, wenn im September dasselbe Quark wie immer nominiert wird. Und das ist halt für mich der Punkt, den können sie jetzt einstellen. Aber ich möchte im September Veränderungen sehen, sonst ist das bei mir wieder recht schnell auf dem Nullpunkt.
Ich bin tatsächlich vor allem gespannt, wie Jürgen Klopp das angehen wird. Denn er kann die Nationalmannschaft nicht führen wie einen beliebigen Verein. Er kann keine Neuzugänge holen. Er kann nur mit den Spielern arbeiten, die er zur Verfügung hat. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass er eben genau das machen wird. Diese Nationalmannschaft dann doch irgendwie zumindest nach außen hin so zu führen, als sei es ein Verein, wie er ihn bisher trainiert hat. Ich bin gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Möchte aber ganz kurz nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, einfach weil mir der Philipp kurz darüber gesprochen hat und gesagt hat, da gab es diesen einen Ausschlag nach oben, das ist die Heim-EM. Ich weiß gar nicht, wer es war, gibt auch den einen oder anderen sogenannten Experten, und da würde ich mich gerne anschließen. Diese Heim-EM wird mir viel zu schön geredet. Weil wenn du überlegst, das hätte ja auch im Achtelfinale gegen Dänemark rausgehen können, wenn du da ein bisschen Pech gehabt hättest oder wenn die Schiedsrichterentscheidungen anders gelaufen wären, dann kommt es gar nicht zu diesem Viertelfinale gegen Spanien und so reden alle über Cucurella und Handspiel und by the way, und das habe ich dir geschrieben, Philipp, in unserem WhatsApp-Chat, ich hoffe, dass der, ich sag jetzt mal, Otto-normal deutsche Fußballfan irgendwann erkennt, was für ein wunderbarer Fußballer dieser Marc Cucurella ist und dass er nicht nur dieser Handspielmensch ist, wofür er am Ende ja gar nichts kann. Er hat das Ding ja nicht entschieden. Was erwarten denn die Leute? Wer jetzt diese WM sieht, wie also Cucurella überragend im Halbfinale gegen Frankreich und für mich auch ein okayes Finale, dass bei dieser Heim-EM alles nur auf dieses Handspiel reduziert wurde, wurde eigentlich dem Turnier nicht gerecht. Das war viel atmosphärisch. Sportlich, wenn du es runterbrichst, war es halt eigentlich auch nicht sehr viel. Da war es dieses Eröffnungsspiel gegen Schottland, dann hast du gegen Ungarn und die Schweiz gemurmelt, gegen Dänemark hättest rausgehen können und dann hast du halt gegen die Spanier ein gutes Spiel gemacht.
Das ist alles soweit richtig. Ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns jetzt auf Dinge, wegen denen wir eigentlich hier sind.
Nein, verstanden? Dürfen vielleicht, dann, ja, darf ich noch ganz kurz, ich weiß ja, welch derjenige von uns bin, der sich die Nächte um die Ohren geschlagen hat, ganz kurz auch die anderen VfB-Spieler nehmen, die bei der WM dabei waren und da natürlich, wir hatten Arevalo, der ich glaube gar nicht gespielt hat, hat er Minuten gehabt überhaupt? Ist dann, ne, mit Ecuador
ausgeschieden. Der hatte eine Halbzeit im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Turnier, mehr nicht.
Ja, ja. Dann hatten wir allerdings den Rest, muss man sagen, in der K.O.-Phase dabei. Die Deutschen haben wir abmoderiert, wenn man so möchte. Aber Bilal Elkanus mit Marokko, der sehr große Fußspuren hinterlassen hat, bis ins Viertelfinale gekommen und dann dort ausgeschieden gegen die Franzosen. Und Luka Hakes, auch wenn er dann nur recht wenig gegen Kanada hatte, Einsatzminuten bekommen, dann auch verletzt gewesen, mit der Schweiz auch im Viertelfinale gegen Argentinien raus. Also ist nicht so, dass die WM aus VfB-Sicht ein kompletter Reinfall gewesen wäre. Ich glaube, vor allem Bilal Elkanus war da echt stark.
Jetzt macht er hier so einen Aufriss und lässt den Bosnier unter den Tisch fallen. Ja, sehe ich mal. Ja?
Den wollte ich dir doch überlassen.
Ja. Nein, die Mannschaft tatsächlich, da, also Bosnien-Herzegowina mit Ermedin Demirovic, war eine, die mir Spaß gemacht hat bei den Spielen, die ich gesehen habe oder Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, weil sie eben auch etwas hatte, was den Deutschen komplett abgeht, nämlich eine komplette Nation hinter sich. Das ganze Land stand wie eine Eins hinter dieser Truppe und auch die, sag ich mal, Expats vor Ort, ja, ich meine, USA ist ja auch voll mit bosnischen Menschen oder bosnischstämmigen Menschen, die eben eine Migration hinter sich haben. Das war fantastisch mit anzusehen. Du hast gesehen, was das mit einer Mannschaft machen kann, ja. Und auch das ist ein Asset, wenn man so möchte, wenn man sich dieses sprachlichen Werkzeugs bedienen möchte, das den Deutschen einfach völlig abgeht. Das haben die nicht mehr, ja, weil sie uns verloren haben. Uns, und da nehme ich tatsächlich mich auch mit rein, du hast nicht mehr dieses, das ganze Land steht wie eine Wand hinter dir, sondern du hast ja fast schon Fatalismus in manchen Teilen, weil du ja ebenso auftrittst, wie du auftrittst und weil dein Top-Entscheider, dein Top-Trainer so handelt, wie er gehandelt hat.
Ja. Bosnien-Herzegowina bis ins 16. Finale gekommen, erstmals dann auch sozusagen die Gruppenphase überstanden mit dem Sieg gegen Katar und dann immerhin, und ich glaube, dann können wir den WM-Block wirklich schließen, weil darüber müssen wir jetzt nun wirklich nicht sprechen, aber Bosnien-Herzegowina hat mitunter indirekt dafür gesorgt, dass es nochmal so ein kleines Telefonat zwischen Donald Trump und Gianni Infantino gab, um einen amerikanischen Spieler, der in diesem Spiel gegen die USA die rote Karte bekommen hat. Aber das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das überlassen wir wirklich anderen, dafür ist hier kein Platz. Okay, jetzt machen wir einen Haken an die WM und sprechen über den Mercato, damit die Leute auch glücklich sind da draußen und einen Philipp Meisel.
Haben wir einen Violinspieler da? Der ein bisschen.
Ich habe gedacht, Felix hat das gelernt in der Sommerpause. Wolltest du nicht irgendwie die Musikschule? Ulm.
Ja. Violinkurs nicht ganz. Musik hatte ich trotzdem, um nochmal kurz an Bosnien anzuknüpfen, weil was hier auf den Straßen abging, ich wohne direkt an der Straße hier in Ulm, auch da gab es große Unterschiede zwischen den Ländern, aber manche haben wirklich für schlaflose Nächte gesorgt, was man aber auch dann mit Herz annimmt, weil es einfach grandios ist, das zu sehen. 3 Minuten nach Abpfiff fährst du hier durch, da wird gehupt, hier ist eine Flagge. Also es hat großen Spaß gemacht während der WM und ein bisschen gesungen wurde zumindest bei Bosnien auch, wenn auch, glaube ich, bei dem Song keine Violine mit dabei ist.
Mehr Stimmung als in Korb im Biergarten auf jeden Fall.
Ja, doch, ja.
Transfermarkt ist das Stichwort.
So ist es.
Wir haben, ich... kann das einfach mal hier vorlesen, weil wir das natürlich offen haben. Aber ihr verfolgt da draußen ja sicher auch unseren Transferticker mit ganz großer Aufmerksamkeit. Die Dinge, die eben einmal schon fest standen, das heißt unter anderem Bilal Elkanus, der jetzt eben fest verpflichtet ist. Die Sache ist also durch. Was wir schon wussten, glaube ich, nach der Pokalfinalfolge, aber noch nicht offiziell verkündet wurde, war Grischa Prümmel. Das ist, glaube ich, am Tag nach unserer letzten Folge dann offiziell geworden, ja, mit einem schönen Vorstellungsvideo, unter anderem mit Esslingen. Ich hoffe übrigens, dass der Paddle Court in Sulzkries bald aufgemacht wird, ja, da habe ich auch Interesse
da dran. Kann ich euch jetzt schon unseren TikTok-Kanal, unseren neuen, ans Herz legen. Da wird nämlich heute noch an diesem Freitag ein Video erscheinen, genau zu diesem Kontext. Ich habe ihn gefragt, wie es denn aussieht mit dem Paddlecore in Sulzkries.
Das ist wirklich, das ist ein großes Projekt. Ja, also das ja, haben wir, ja, ja, wir haben das in diesen, in ein bisschen zu wenig bei uns in der Region. Ich als Esslinger, als erweiterter Esslinger kann das ja so sagen. Ja, tatsächlich sehr, sehr cool. Und dann haben wir natürlich, ich sage mal, jetzt kein klassischer Neuzugang in dem Sinne, aber einfach das Ende der Leihe und dementsprechend jetzt auch dabei und auch beim Trainingsstart dabei gewesen, Dennis Simon. Über den werden wir, glaube ich, später noch in unserem Trainingsstartblock sprechen, weil der hat wirklich auch einen sehr sympathischen Auftritt direkt hingelegt. Marius Funk als weiterer Torwart, auch neu dazugekommen von Energie Cottbus. Und dann auf der Zugangsseite, um das zumindest mal abzuschließen, gab es, Philipp, ein, Achtung, Trommelwirbel, Leihgeschäft. Tim van der Leij, da schüttelt er mit dem Kopf.
Junge, 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 wir brauchen auf jeden Fall so eine Art Kasse für solche Dinge in Zukunft, wo wir einzahlen. Ja, ja.
Um vielleicht das
ich hab
noch.
Ich habe irgendwann, auf, weil es sich ja eine Weile gezogen hat, bis zwei Jahre lange schon klar, die wollen den, die holen den. Ich habe das, glaube ich, auch exklusiv vermeldet, dass das alles durch ist. Und dann hat es aber noch sich hingezogen, bis dann das ganze Paperwork und der Heckmeck alles durch war. Ich hatte irgendwann, habe ich mir den Spruch erlaubt, dauert alles noch, weil eben Gedöns. Und aus Tim van der Leij habe ich dann Tim van der Hängepartei gemacht. Ja,
aber daran erinnere ich mich auch.
Ist auch mindestens 2 Euro in die Kasse wert, der die Nummer. Ja.
Also, wer im Glashaus sitzt, Herr Meisel.
So, und der wurde jetzt, auch das mit dem Augenzwinkern natürlich, erstmal 2,5 Wochen von Nico Willig fit gemacht, damit er im Profitraining aufschlagen konnte. Nein, aber er war natürlich dabei beim Auftakt und soll auch jetzt erstmal dabei bleiben. Diese Mannschaft, die da gestern versammelt wurde, diese Truppe, die hat jetzt mal so 2-3 Wochen Bestandsschutz, wenn man so möchte. Hat Hoeneß auch gesagt, die bleiben jetzt erstmal so zusammen und wir gehen mal durch den ersten Block der Vorbereitung. Und der ist abgeschlossen mit dem Trainingslager, vielleicht dem Everton-Spiel noch. Ja, dem, und dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen, weil dann sind natürlich auch die ganzen Nationalspieler zurück. Da habe ich bis auf Bilal und Luca, die haben noch 2-3 Tage, glaube ich, länger. Alle anderen schlagen im Trainingslager in Grassau schon wieder auf. Und dann wird sich zeigen, was Sache ist. Und dann wird sich auch zeigen, wie der VfB den, um wieder zurück zum Transfermarkt zu kommen, wie er seinen Kader noch equippen wird oder reagieren muss. Weil momentan ist absolut tote Hose auf dem Transfermarkt. Ich habe gestern lange am Rande dieses Auftrags mit Christian Gentner gesprochen. Und der hat auch gesagt, so, das, man merkt jetzt so seit 1-2 Tagen, dass ein bisschen mehr Betrieb im Markt ist. Aber immer, wenn so ein Weltturnier ansteht, ist einfach tote Hose, da passiert nichts. Was vor allem auch damit zu tun hat, ist nicht nur die WM, sondern auch die Marktmacht der Engländer. Die können halt aufgrund ihrer monetären kompletten Enteiltheit, das ist eine eigene Liga, ja, vielleicht sogar Galaxie, ja, die können sich einfach mittlerweile erlauben zu sagen, hey, wir warten einfach auf die letzten 10 Tage, 10, 14 Tage, bis das Fenster zumacht und gehen dann mit unserer Kohle in den Markt, weil uns ist es eh egal, ob ich jetzt für einen Spieler 10 oder 18 oder 25 Millionen zahle, ist mir wurscht. Und dieses Geld aber ist schlussendlich der Treiber für alle anderen Märkte auch. Erst wenn die Engländer anfangen, den Big Spender zu geben, wird auf dem Transfermarkt wieder wirklich viel passieren. Es braucht halt so 2, 3 Blockbuster-Deals und dann kommt alles in Schwung. Und die fehlen noch. Und dementsprechend ist auch beim VfB alles in allem die Lage bisher recht überschaubar.
Es ist so ein bisschen dieses Warten auf den Domino-Day, ne? Bis das erste Klötzchen fällt und dann löst das meistens eine entsprechende Kettenreaktion aus. Ich sag euch da draußen und für uns, damit wir es einfach nochmal gehört haben, nochmal die Abgangsseite, weil auch da hat sich ein bisschen was getan, was wir wussten, auch nach dem Pokalfinale, auch weil sie rund um dieses Pokalfinale, wie ich finde, sehr schön verabschiedet wurden, auch vor der Kurve im Berliner Olympiastadion und dann auch noch in der Kabine, das konnte man in der Doku des VfB sehen, Alex Nübel, dessen Leihe zu Ende ist und der jetzt einen neuen Verein gefunden hat bei Beşiktaş. Viel Erfolg ja, dort.
Großer Fan. Hier sitzt ein großer Fan. Ich bin großer Beşiktaş-Sympathisant, muss ich sagen.
Ja, das ist, ich glaube, ich meine, so diesen Schritt in die Super League, den machst du, glaube ich, auch nur, wenn dich das wirklich gepackt hat. Ich kann mir vorstellen, dass Alex Nübel auch unter anderem dieses Spiel bei Fenerbahce gepackt hat, weil wenn du das magst, und wenn du es dort, wenn du diese, das ist eine ganz eigene Atmosphäre, das ist ein ganz eigenes Gefühl dort. Also, ich kann mir vorstellen, dass es cool wird, tatsächlich.
Ja, wobei du natürlich auch, also einschränkend sagen musst, es sind halt 4-5 Spiele pro Saison oder natürlich. Lass es 8 sein. Ja, der Rest ist dann schon eher so Dorfplatzatmosphäre, um's ein bisschen salopp zu formulieren. Wir waren selbst bei Karagümrük im Stadion. Das kann ja, also Christian, das kannst ja nicht. Da kann ich auch hier zum TSV Köngin gehen. Da ist das wahrscheinlich in der Fuchsgrube
mehr los. Mit der Ausnahme, dass es im Atatürk Olympiastadion stattgefunden hat. Vor zugegeben keiner sehr großen Kulisse, aber das Stadion war nicht schlecht, muss ich sagen an der Stelle. der andere Spieler.
Das Olympiastadion, in dem noch nie eine Olympiade stattgefunden
das hat. Olympiastadion der Herzen.
Aber Olympiastadion.
Ja, es ist das Olympiastadion der Herzen. Nein, auf jeden Fall Alex Nübel, wie gesagt, bei Beşiktaş. Wir werden das beobachten. Ich zumindest freue mich und bin echt gespannt, wie es dann für ihn weitergeht. Pascal Stenzel, ebenfalls verabschiedet worden rund um dieses Pokalfinale. Da steht noch vereinslos bei. Bin auch gespannt, wo es ihn hinführt und wie bei ihm die Pläne aussehen. Und zwei Transfers, zwei Laien, Philipp, die vollzogen wurden, über die haben wir auch berichtet während der Sommerpause. Da geht es vor allem um zwei Talente des VfB, Noah Darwig und Florian Hellstern, die beide in die jeweiligen Teams verliehen wurden. Florian Hellstern in der zweiten Liga bei Greuther Fürth. Greuther Fürth, die über die Relegation noch drin geblieben sind. Und Noah Darwig, finde ich sehr spannend tatsächlich, ausgeliehen an die SV Elversberg, den Aufsteiger in die Bundesliga. Und jeder, der beobachtet hat, wie die Elversberger zuletzt mit solchen Spielern umgegangen sind, das könnte was werden.
Ja, und auch was die noch außer Darwig jetzt gemacht haben. Das ist einfach geil. Also die ziehen komplett ihr Konzept aus der zweiten und dritten Liga weiter durch, holen sich Deutsche, vor allem Top Guns, die alle vor dieser potenziellen Breakout-Season stehen, also vor diesem Durchbruch endgültig anzukommen im Erwachsenenfußball. Und klar, du kannst nicht nur mit so jungen Füchsen eine Saison spielen, die werden auch noch 2, 3, 4 Leute haben oder holen müssen, die so ein bisschen das Gerüst und die Achse geben, aber das ist schon geil, wer da jetzt alles rumrennt. Jetzt schon, und ich bin sehr gespannt, wie die sich in dieser Saison schlagen. Ja, ich bin, weil der Ansatz einfach so spannend ist. Ja, das ist mal, ist in den letzten Jahren schon öfters zu beobachten gewesen, dass die Aufsteiger es nicht mehr nur mit, wir parken hier den Bus und versuchen irgendwie drin zu bleiben, versucht haben, sondern schon auch mit Fußballspielen und offensiven Ansätzen und so weiter, was auch in manchen Teilen gut gefruchtet hat. Und bei Elversberg siehst du jetzt eben auch, die werden sich nicht mit einscheißen, egal wer da kommt. Ja, sondern die werden schon versuchen, dem Ganzen ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert und wenn es funktioniert, ob es so ein, sag ich mal, offensiv orientiertes Spektakelfußball da zu sehen gibt oder ob es dann doch irgendwie ein bisschen anders läuft. Wirklich, wirklich spannend, freue mich drauf.
Also es wirkt nicht wie der klassische Aufsteiger, der sich erstmal hinten reinpölt mit 30 Jahre plus. Ich glaube, dasselbe kann man auch bei der Greuther Fürth-Leihe von Hellstern sagen, der auch mit der U19 bis ins Finale kam, neben Katowicz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil Fürth ist ja auch, also gerade auf Torwartposition, die Rennen geht für dieses Jahr mit irgendwelchen Leihkeepern aus der ersten Liga darum. Jonas Urbich war da auch. Also auch die sind eigentlich dafür berüchtigt, dass es sehr gute Torwartschulen haben, sag ich mal. Und wenn ich so auf die Liste schaue, finde ich es auch tatsächlich wild. Das hat jetzt nichts mit dem VfL, mit Bundesliga zu tun. Aber dass du jetzt halt einen Bilal Elkanous offiziell aus der dritten Englischliga geholt hast bei Leicester City, das tut schon,
nochmal abgestiegen,
das tut schon irgendwie weh, der Blick, dass da League One steht, nach all dem, was da vor 10 Jahren eigentlich der Fall war.
Aber England ist das Stichwort, vielleicht ganz kurz, damit haben wir jetzt sozusagen das abgehandelt, was wirklich schon fix ist, was verkündet ist, aber was die Leute natürlich auch sehr interessiert ist, und Philipp, ich krieg tatsächlich die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, in diversen Chats ist, wer geht denn jetzt? Geht denn jetzt jemand? Wer geht denn? Und viele fragen sich natürlich vor allem nach Angelo Stiller. Am Rande des Trainingsstarts konnte man da ein bisschen was raushören, zumindest vielleicht eine kleine Tendenz. Ist das so, ne?
Das ist so. Ich meine, also der Trainer, der hat sich natürlich deutlich positioniert und gesagt, ich will den Spieler weiter hier behalten und ich hoffe, dass er bleibt. Und bis jetzt sieht es auch so aus, dass das passiert. Nur was er bis jetzt wert ist, Mitte Juli bei dem Transferfenster und dem, was wir vorhin besprochen haben, was da noch ansteht, das wird sich zeigen. Aber Fakt ist, also die WM war jetzt keine Werbung für Angelo Stiller, ja, und das lag nur zu Teilen an ihm, aber das ist halt nun mal so. Und dann ist es einfach auch so, und das sollte man bei aller VfB-Vereinsbrille einfach auch klar sehen, respektive benennen dürfen. Ich bin höchst gespannt, ob der Spieler Stiller anderswo so funktioniert, wie er hier funktioniert.
Sehr guter Punkt.
Für mich ist es ein Biotopspieler, also jemand, der ein gewisses Umfeld braucht. Dazu gehört der Trainer, dazu gehört Vertrauensverhältnisse auch vielleicht generell in den Club rein und dazu gehört eine Mannschaft, die komplett für ihn spielt. Und diese solitäre Position, die hat er nicht mehr, wenn der in die Premier League geht oder wenn der in die La Liga geht oder nicht mal in Italien. Sondern er ist halt ein Topspieler unter vielen in einem hochgerüsteten Kader. Und ob Stiller dann noch so funktioniert, wie er es jetzt gerade beim VfB in den letzten Jahren bewiesen hat und tut, da wäre ich sehr vorsichtig. Ich glaube das nicht. Und ich glaube auch, das ist ein Grund, warum diese ganzen Top-Adressen, zu denen er vielleicht auch gerne gehen würde, Manchester, Newcastle, Barcelona, Juventus, ne, you name it, die stehen halt eben nicht Schlange. Und das, glaube ich, hat damit zu tun. Und das mag vielleicht keiner hören, aber das ist, glaube ich, näher an der Wahrheit als eine andere Variante.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, eine wichtige Frage ist dabei, erkennt das das Team Stiller auch und er selbst? Also all die Leute, die dahinter ist, man ist, wir wissen um die Macht, den Einfluss der Berater, die einem da manchmal auch gerne was einflüstern. Aber ich traue auch Angelo Stiller zu, dass er genau das, was du gerade ausgeführt hast, auch selbst für sich erkennt und dann sagt, was auch wird. Man weiß natürlich auch nicht, inwieweit gerade zum Beispiel so ein Ding wie Woltemade nach Newcastle auch ein Stück weit ein warnendes Beispiel sein kann für gerade Jungs aus dem Team. Und wenn man sich das anschaut, wie vor einem Jahr über Nick Woltemade gesprochen wurde rund um die U21-EM, hat man das Gefühl, es gibt gar keinen anderen Fußballspieler mehr außer ihm. Und jetzt guckt er an, was ein Jahr später ist. Also da bin ich sehr gespannt, auch wie gesagt, das Team Stiller das sieht. Auch bei Jamie Leveling gibt es immer mal wieder auch Interessenanfragen aus England. Das hat man schon noch während der abgelaufenen Saison. Auch da bin ich gespannt. Ich habe aber im Kern das Gefühl, natürlich, never say never und der August ist wild, das wissen wir alle und wenn die Engländer kommen und mit ihren Geldscheinen wedeln gleich dreimal, aber ich habe das Gefühl, dass das Gros der Spieler wirklich weiß, was es am VfB hat, dass das mal ein Punkt ist, der steht, der fix ist und ich glaube, keiner will um jeden Preis diesen Verein verlassen und unbedingt auch um den ominösen nächsten Karriereschritt zu gehen, weil ich glaube, dass viele dieser Spieler wissen, dass dieser nächste Karriereschritt auch hier passieren kann.
Ja, das ist es. Mit. Ja, das ist es. Das ist ein sehr guter Punkt.
Ich glaube jetzt nicht unbedingt, also du hast eigentlich jetzt noch weniger Gründe, diesen Verein zu verlassen, als du eh schon letzten Jahre auch hattest, weil du auch vielleicht das Gefühl hast von, okay, wir können uns relativ sicher darauf verlassen, dass es hier recht gut weitergeht. Du weißt es nicht immer. Aber es ist halt nicht Situation nach Überraschungsvizemeister, was passiert jetzt, dann kamen die Abgänge. Okay, Europa, aber halt in Anführungszeichen, ganz große Anführungszeichen, nur Pokalsieger, Liga war Platz 9, jetzt spielst du halt wieder Champions League, die gesamte Saison warst du oben mit dabei, Vierter, spielst 3 Jahre in Folge europäisch, also der VfB liefert eigentlich von Jahr zu Jahr weniger Gründe zu wechseln, das bringt jetzt die Wechsel nicht irgendwie weg, das passiert immer noch, du hast immer noch die großen Summen aus England und Spieler, die halt dann aufs Gehalt gucken, was in irgendeiner Form auch fair ist. Aber ich sehe jetzt keine Notwendigkeit, so möchte ich es mal formulieren, dass so Dinger wie Woltemade passieren. Ich finde das ganz gut, als warnendes Beispiel. Deswegen musste ich vorhin bei Philipp kurz schmunzeln bei Newcastle, was da auch gerade transfertechnisch ziemlich, ich sage, den Bach runtergeht. Aber ob die nächste Saison wirklich um Europa kämpfen, würde ich mal in Frage stellen. Dieses Jahr haben sie es auch nicht getan. Deswegen wäre ich da gerade relativ entspannt, wobei natürlich immer halt die Gefahr ist, dass irgendwas passiert. Und dann musst du halt vorbereitet sein und auch darauf, ja, werden sie sich ein bisschen mehr wahrscheinlich eingeschossen haben nach diesen letzten Woltemade-Tagen, weil die wirkten zumindest nach außen hin ja ziemlich wild.
Ja, und dem Vernehmen nach, und ich glaube, Philipp, da wirst du auch nicht widersprechen, wirkt es auch so, als ob man beim VfB für sehr viele Eventualitäten gewappnet ist, Pläne in der Tasche hat und weiß natürlich,
absolut, dass es passieren kann. Absolut, ich habe euch ja, das ist schon eine Weile her, aber ich kann gerne den Bogen nochmal da versuchen zu schlagen. Das war letzte Saison irgendwann, da hat mich Fabian Wohlgemuth mal eingeladen und ich saß dann da am Tisch mit beispielsweise seinem Kaderplaner und auch seinem Chefscout, und die haben mir einfach mal erzählt, wie das System VfB Stuttgart funktioniert. Ich habe das auch hier wiedergegeben. Wie die scouten, wie die arbeiten, wie stark der Datenfokus ist mittlerweile, welche Rolle da auch Jonas Bischofberger spielt, den vielleicht der eine oder andere noch kennt, der hier jahrelang seine
schöne Expertise Grüße
mit eingegeben hat. Schöne Grüße. Und da gibt es also, vereinfacht formuliert, die haben für jede Position und auch für jede Rolle im Kader Listen an Spielern, die sind ausgesucht, die sind erhoben aufgrund Daten, unter anderem auch aufgrund Daten, die einfach passen. Und diese Spielerlisten, Positionslisten, die werden quasi AI generiert, automatisiert. Das heißt, die halten sich ständig am Laufen, holen sich neue Daten aus den verfügbaren Datenbanken dieser Welt, sodass da immer so ein frischer Stand existiert, und dann wird auch quasi gerankt. Also sind es Leute, sind es Soforthilfen? Ist es ein Spieler für eine Herausfordererrolle? Oder ist es ein Roleplayer, der mir einfach nur den Kader voll macht und einfach die Trainingsqualität hochholt, hochhält und so weiter? Und so hast du pro Position, sag ich mal, 8 bis 12 mindestens Spieler weltweit, die ein potenzielles Transferziel darstellen können. Und so bist du halt auch immer in der Lage, dann schnell zu reagieren, wenn plötzlich ein Bedarf entsteht. Und das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, wie ich finde, aber halt auch einer, der, sag ich mal, State of the Art darstellt, der einfach die aktuellen technischen Möglichkeiten und Gegebenheiten, die da sind, komplett mit einbezieht. Und erst wenn dann wirklich so eine Situation entsteht, okay, wir haben jetzt diesen Bedarf, dann gehen die raus und fangen an, tatsächlich noch das ursprüngliche, in Anführungszeichen, echte Live-Scouting zu betreiben. Und dann schicken sie halt einen Kollegen los, der dann den im Training beobachtet, der den im Spiel beobachtet, der vielleicht auch über Kontakte es schafft, sich mit dem familiären und sonstigen Umfeld des Spielers, des potenziellen Neuzugangs zu beschäftigen. Und daraus entsteht dann nachher ein großes Portfolio pro Spieler, das dann die Entscheidung im Zweifel begünstigt und beeinflusst. Holen wir den jetzt oder eben nicht?
Sehr spannend. Wie gesagt, könnt ihr auch alles bei uns nochmal nachlesen. An der Stelle vielleicht nutze ich die Gelegenheit, bevor wir in unseren ersten Werbeblock gehen. State of the Art, Roleplayer, Livescore. Lieber Uli, es sind ein paar viele Anglizismen schon wieder in dieser Folge. Es tut uns echt leid, aber wir hoffen, dir geht's gut, und es ist nicht böse gemeint. Wir versuchen.
Uli geht's.
Ja, das waren gerade. Ich meine, es war ein super spannender Monolog, Philipp. Aber ich glaube, ihn hat dreimal umgehauen jetzt bei den. Aber so ist es. Das ist halt natürlich einfach internationalisiert.
Das war Sommerpause,
hey. Ja. Wir versuchen und geloben Besserung, aber tatsächlich nein. Freuen wir uns, wenn ihr wieder alle
auch
am Start seid.
Ich befinde mich in einem Prozess, meine Lieben. Ja, bei mir wird
es ist ein immerwährendes Controlling. Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen:
eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
So, liebe Leute. Heiter ist die Stimmung. Ich sehe lachende Gesichter. Wir sprechen über das NLZ und das Frauenteam, das in der Bundesliga an den Start geht und wo auch schon der Trainingsstart stattgefunden hat. Ich glaube, bei allen Teams, ohne jetzt in dieser Folge zu sehr ins Detail zu gehen, das wird dann auch noch kommen, Philipp, freut man sich einfach drauf, dass es wieder losgeht. Das hat man gesehen bei Nico Schneck, dem Frauentrainer, das hat man gesehen bei Nico Willig, dem U21-Trainer, und. Da ist auch voller Betrieb wieder in Cannstatt.
bei allen Jugendmannschaften oder dann im kompletten Leistungsbereich, ja, also Frauen 1 und 2, Frauen U17, Männer U21, U19, U17, teilweise Turniere gespielt, teilweise mitten in der Vorbereitung schon. Nico Willig ist so ein bisschen das Opfer der Situation, ja, weil er hat einen unfertigen Kader. Da fehlt es also an manchen Positionen noch, da gibt es noch Bedarf, da wird dann auch da gibt es natürlich solche Listen, logischerweise, die werden da noch einiges tun müssen. Zudem hat er, das hat man ja beim Trainingsauftakt gesehen, ist glaube ich ein Sextett abgegeben zu Sebastian Hoeneß, die da jetzt erstmal bleiben. Das wiederum bedeutet, Willig hat eigentlich wirklich nur noch eine Rumpftruppe, die trainieren gerade zu 12 oder sowas, oder so zu 15. Das ist natürlich nicht das, was sich ein Trainer wünscht in dieser Situation. Ja, die haben auch deswegen von Anfang an gleich richtig Vollgas gegeben, ihr Trainingslager, ihr eigenes schon absolviert, in Bludenz, in Vorarlberg war das, um dann jetzt auch diese Jungs abgeben zu können, damit einfach alle schon mal zusammenwachsen und einen gleichen Stand hatten und jetzt ist halt so, wie es ist. Ja, nichtsdestotrotz, das ist eine Situation, die diese Schnittstellenmannschaften oder die Trainer dieser Mannschaften kennen. Auch die U19 hat Leute abgegeben zu U21 und weiter unten genauso. Diese Situation wird auch weiterhin so bleiben. Also wenn es in der Saisonverlauf, wenn es irgendwo klemmt bei der U19, dann kommen Jungs aus der Mannschaft drunter hoch und so läuft es weiter oben eben auch. Alles in allem stehen auch die Spielpläne schon. Das heißt, die U17, U19 hat ihre von dieser Hauptrunde A quasi ihre ersten Gegner, während die U17 es ein bisschen breiter in Deutschland verteilt Gegner bekommen hat, spielt die U19 quasi nur in Bayern. Die spielt, glaube ich, gegen Haching, Nürnberg, München, was weiß ich. Ja. Die U21, dritte Liga, auch da habt ihr ja gesehen, haben auch kommuniziert, Spielplan steht, die ersten Spiele sind fix zeitlich terminiert.
Havelse auswärts.
Ist also auch bald los. Havelse auswärts, ja. Ist
Spieltag Düsseldorf auswärts.
Das ja.
Boah. Ja. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass Fortuna Düsseldorf drittklassig ist.
Ja.
Ja gut, ne?
Er verkneift sich den Kommentar.
Ich versuch's ja.
auch bei den Frauen steht der Spielplan, das ist echt, da wirst du jetzt sehen, da kommen richtige Knaller auf das Team zu. Das wird, wenn man sich das anschaut, auch Bayern, Wolfsburg, Mannschaften, die auch viel schon Europa-Erfahrung haben in den letzten Jahren, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Liga, aber man freut sich drauf beim VfB.
Es ist auch eine komplett andere Mannschaft.
Ja.
Aus diesem Kader, mit dem Nico Schneck jetzt in diese Saison geht, ist nicht eine Spielerin mehr dabei, die in der Regionalliga-Aufsteigermannschaft in die zweite Liga dabei war. Nicht eine. Die haben das komplett durchgetauscht. Oder müssen es auch, wenn sie konkurrenzfähig sein wollen. Ja, also da ist wirklich jede Menge los. Selbst die ehemalige Vizekapitänin oder Kapitänin Anja Selensky ist nicht mehr, spielt keine Rolle mehr. Lauretta Themey, die Standard-Chefin und Abwehrchefin Libera, wie man so möchte, in der letzten 2-3 Jahre ist nicht mehr mit dabei. Das ist wirklich eine komplett neue Truppe und der VfB, wie gesagt, ist auch mittlerweile in der Lage, einfach mal kurz eine italienische Nationalhüterin zu verpflichten. So, ja. Also da sieht man schon, was da passiert. Heute, während wir aufnehmen, ist Media Day in Bad Cannstatt. Das heißt, die machen diese klassischen Aufnahmen, die man auch von diesem DFL Media Day kennt. Dann eben über die Saison über verwendet werden. Diese Google Pixel Frauen Bundesliga.
Das kostet.
Arbeitet,
das reichen wir ein.
arbeitet mit Hochdruck natürlich daran, sich in allen Ebenen und Bereichen genauso zu professionalisieren, wie es bei den Männern schon der Fall ist. Und ich bin sehr gespannt, was bei den Spielen passieren wird. Ja, denn das Gazi-Stadion im Vergleich zu allen anderen Bundesliga-Standorten braucht sich nicht verstecken. Im Gegenteil, das ist mit das geilste Stadion, weil es ein sehr traditionsreicher Ground ist, weil da 11.000 Leute reinpassen. Und die meisten Frauenbundesligisten, die spielen halt echt eher so in dem Bereich Campus bis vielleicht 5.000 Plätze. Ja. Und wenn das angenommen wird, ja, der Konjunktiv ist da einfach angebracht, wenn wir noch nicht wissen, wie das passieren wird, dann könnte das was richtig Schickes werden da oben. Ja. Und auch wir, also als Redaktion jetzt, als mein VfB-Team, gehen mit der Situation ganz anders um. Wir haben den Sommer ja genutzt, haben gesagt, hey, was macht man neu, was macht man anders, was müssen wir anders machen? Und eine der Entscheidungen, die wir getroffen haben, war eben jene zu sagen, wir machen ab sofort die Frauen dann doch größer, als es bisher der Fall war. Sie sind quasi im internen VfB-Ranking an der U21 vorbeigezogen. Wir haben also jetzt zwei Kollegen, die sich federführend um diese Thematiken da oben kümmern werden, die auch regelmäßig bei Spielen sein werden und so. Das ist schon auch ein Indiz dafür, dass da mächtig was passiert. Wenn jetzt auch noch die Zuschauer kommen, dann wäre das echt eine spannende Premierensaison, die dann möglicherweise auch mit dem Klassenerhalt endet.
Wissen wir eigentlich schon, ob auch die Youth League wieder da oben spielt?
Ja, oder die spielen auch da oben. Okay. Genau, Youth League spielt auch da oben. Das heißt,
VfB am Gazi.
Drei Spiele sind das. Ja, die kriegen ja die Youth League, also die Mannschaft von Tobias Rathgeb, die U19, bekommt die ersten sechs Gegner garantiert, die Profis auch in der Champions League haben. Das heißt, die reisen gemeinsam auswärts und haben dann halt eben die Heimspiele gegen die jeweiligen Gegner auch. Sollten sie sich für die K.O.-Phase danach qualifizieren, würden sie natürlich auch da weiterspielen. Ihr kennt alle noch die Spiele gegen Liverpool und Barcelona, die wir da oben gesehen haben.
Das hat großen Spaß.
Da kriege ich jetzt schon wieder Hühnerpelle, wenn ich nur dran denke, weil es einfach so geil war. Ja, auch das steht diese Saison möglicherweise wieder an.
Und die Kickers eröffnen dort die Regionalliga-Saison gegen den SSV Ulm, aber das nur am Rande.
So, guck mal.
Die der VfB 2 bald Testspiel macht.
Highlight über Highlight über Highlight.
Nee, das ist echt geil. Ich mag dieses Stadion auch. Die U7 wird, glaube ich, rege frequentiert sein rund um diese Spiele. Da kommt echt einiges auf die Fans zu.
Ich muss mal noch mit meinen AHA-Kollegen sprechen, weil ich spiele ja bei der Eintracht. Das ist der Platz direkt hinter der Haupttribüne vom Gazi-Stadion, dieses Vereinsgelände, das ist der SV Eintracht. Da spiele ich seit 20 Jahren Fußball oder das, was man heutzutage noch vielleicht nicht mehr Fußball nennt, was wir da machen, aber ja.
Dazwischen ist nur eine überragende Grillstation zwischen der Haupttribüne des Stadions und dem Platz.
Das ist tatsächlich der Punkt, ob wir wirklich unsere Grillstation und den Bierstand wieder aktivieren, wie wir es damals zu den seligen Drittliga-Zeiten VfB 2 und Kickers gemacht haben, wo wir nicht jeden Samstag da hektoliterweise Bier rausgeballert haben und Stadionwürste gegrillt haben. Da oben. Ja, also das bleibt abzuwarten, ob da was dergleichen passiert.
Gab es Stadionwürste beim Trainingsauftakt des VfB Stuttgart, Philipp?
Ich meine, es gab eine Verpflegungsstation, das war gestern ein bisschen anders als sonst. Der Hintergrund ist der, dass sowohl der Einser als auch das Schliensstadion aktuell noch ertüchtigt werden. Das heißt, die Rasenplätze sind nicht in einer Verfassung, dass darauf trainiert werden kann. Dafür sind fertig die Plätze M1 bis 3. Das sind die neuen Plätze auf der anderen Seite von der Mercedesstraße. War früher rein städtischer Ground. Da haben auch Amateurfußballspiele drauf stattgefunden. Die wurden komplett platt gemacht, glatt gezogen, Drainage reingelegt, Hybridrasen draufgeknallt. Es war ein Teppich aller feinster Güte und da haben die gestern drauf trainiert. Allerdings, das Gelände dort ist nicht ausgerüstet dafür, dass da eben Menschenmassen kommen. Deswegen waren auch die Tickets auf 1000 begrenzt, weil die sanitären Anlagen, Catering und so weiter, das war alles irgendwie, natürlich ist da nicht so vorhanden wie im Schliens oder auf dem Einser. Und deswegen wir Presseleute waren in so einer Art Zeltsituation ganz am anderen Ende. Wir standen halb im Mercedes-Museum drin, wenn man so möchte. Deswegen kann ich dir gar nicht so genau sagen, ob da so viel rausgegrillt und gemacht und getan wurde und ob es die Wurst tatsächlich gab oder wie gut sie war. Ich habe es nicht mitbekommen, schlichtweg.
Wir sind, ihr merkt es da draußen, beim Trainingsstart. Und vielleicht, Felix, auch weil du natürlich da auch schon involviert warst, auch zuvor, was man gesehen hat, war nicht nur der Kader, das Trainerteam, die gute Laune, sondern eben auch das neue Trikot. Das trugen die Spieler auch beim Trainingsauftakt. Jetzt muss ich euch mal fragen, weil ich bin ja auch da kein absoluter Fachmann, wenn es um sowas geht. Wie ist es denn jetzt, Felix, das Trikot?
Ich meine, der Vorlauf war ja schon relativ klar. Wir haben diese ganzen Leaks gesehen und dann kam der große Aufriss von, um Gottes Willen, was machen die da? Und alle schon, keine Ahnung, wie hässlich ist das denn? Jetzt, wo ich es ja bei mir hängen habe, muss ich sagen, vielleicht weiß ich, ob es ein Argument für oder gegen das Trikot ist, aber je öfter ich drauf schaue, je öfter ich so dran vorbeilaufe, wie so am Schrank hängt, dann denke ich mir, ja, das ist schon solide. Also ich würde es nicht unter die Top-Heimtrikots packen. Für mich sind das so Geschichten wie, ich glaube 22, 23 war es oben mit dabei, wo auch so ein bisschen so Eingravierungen waren. Da war auch Mercedes-Benz-Bank drauf, das fand ich ganz schön. Brustring-Trikot letzte Saison. Aber das Ding ist jetzt, also die Ärmel, die ja für viele schwierig sind, machen für mich das Trikot nicht kaputt. Ob es braucht, weiß ich immer noch nicht, auch wenn ich immer mehr mich damit anfreunden kann, wenn ich so anschaue, auch an den Spielern gesehen habe jetzt beim Trainingsauftakt. kann man das auf jeden Fall machen. Auch da wieder Eingravierungen drin, finde ich sehr schön. Auch nicht zu sehr quasi auffallend, aber wenn man halt ein bisschen näher rangeht, sieht man es. Also echt auch qualitativ schön gemacht. Logo gestickt ist natürlich ein großes Thema für viele Fans. Das ist echt schön. Sie haben es auch größer gemacht als letzten Jahre. Das Logo ist ein bisschen größer. Und sonst wird sich ja dieses ganze Bad Cannstatt-Thema, in dem Fall Mineralwasser, durch die Trikots ziehen. Deswegen solides Trikot, nicht top, aber solide, und ich würde auch absolut nicht mehr auf das Thema hässlich oder so gehen. Das finde ich ein bisschen übertrieben, was dafür für Aufruhr war. Bin aber fairerweise auch echt noch ein bisschen mehr gespannt auf Ausweich, auswärts, vor allem Champions League Trikot, weil da haben sie ja letzten Jahre auch noch solidere abgeliefert, und da wurde auch schon ein bisschen gesagt, also der Vibe war schon okay. Vielleicht wird wahrscheinlich den meisten, die anderen Trikots mehr gefallen als das Heimtrikot. Deswegen bin ich gespannt, auf was wir uns da einstellen können. Und gerade das Champions League Trikot, so doof es klingt, darf halt nicht falsch laufen. Da geht wieder ein Champions League Badge drauf. Das muss schon eigentlich geholt werden.
Ich würde es sehr gut finden, wenn mindestens eins der Trikots, die noch erscheinen, so eine richtige Badewannenzusatz-Bubbles-Nummer wäre. Also Luftblasen überall, so die aussehen wie so, keine Ahnung, wenn du im Leutze untertauchst und dann was da so, sowas in der Richtung fände ich gut. Und am besten dann noch zum Einführen so Forever Blowing Bubbles spielen wie bei West Ham, weißt du, so irgendwie. Ja, das also wenn schon Mineralwasser Thema, dann bitte zieh's durch. Und zwar so, dass du es einfach auf die Spitze treibst. Ja? Und das wäre für mich so ein Fall.
Ja, ihr seht, wir kennen uns vielleicht ein bisschen mit Fußball aus, mit Trikots versuchen was, mit Mode zum Beispiel. Ich erinnere mich, also ich habe euer beider sozusagen Einschätzungen in den sozialen Medien gesehen. Ihr habt ja beide, auch Philipp, du hast ja auch so ein Pro-Contra gemacht. Chapeau, also das ist
ja
zweites Jeff, Standbein, würde ich Jeff. Sagen.
Ja.
Für Connoisseure.
Kommen wir zum Sportlichen beziehungsweise zum Atmosphärischen. Ich würde sagen, bevor wir nochmal, beziehungsweise du, Philipp, weil du ja vor Ort gewesen bist am Donnerstag, einen kleinen Erlebnisbericht lieferst, hören wir mal, was Sebastian Hoeneß gesagt hat am Rande des Trainingsstarts am vergangenen Donnerstag auf dem M1. Bitteschön.
Wir haben die Aufgabe jetzt, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die jetzt vor uns liegen. Und das sind die Trainingseinheiten. Wenn du dort gut bist, dann wirst du auch gute Chancen haben, trotz eines taffen Starts gut zu beginnen. Und das ist jetzt die Aufgabe, da den Fokus auf das jetzt zu legen. Zwei, drei Wochen vorher gemerkt, dass ich schon ein bisschen mehr über den VfB, über den Fußball im Allgemeinen nachdenke, und das hat sich natürlich nur gesteigert. Jetzt geht's los, das ist immer eine sehr spannende Zeit, die Vorbereitungszeit, die ist sehr, sehr hart. Jetzt geht's einfach darum, weniger an die Champions League zu denken, sondern eher daran zu denken, wie wir uns jetzt Tag für Tag verbessern können, entwickeln können, das ist das Entscheidende. Darüber mache ich mir Gedanken mit meinem Trainerteam zusammen. Wir brauchen eine gute Intensität, wir müssen an den Basics arbeiten, natürlich auch an Abläufen. Aber die Erwartung ist ganz klar, dass jeder vom Tag 1 an heute beginnen an sein Limit geht und dafür sorgt, dass wir uns als Mannschaft gut entwickeln. Immer eine Chance, immer. Fußball ist immer alles möglich. Das ist etwas, was ich auch einfach selber schon erfahren und auch erlebt habe. Und deswegen sollen die Jungs ihr Herz in die Hand nehmen. Es gilt übrigens für jeden, für die Jungs, die verliehen waren und zurückkamen, für die Jungs, die eventuell mit dem Gedanken spielen, irgendwo anders mehr Spielzeit zu bekommen. Da ist jetzt alles möglich, und genau mit dieser Haltung, und das habe ich Ihnen auch gesagt, sollen Sie in die Trainingseinheiten gehen, mit Mut, mit der Überzeugung zu zeigen, was man drauf hat. Jeder, der hier auf dem Platz steht, hat auch was drauf, sonst wäre er nicht hier. Und das sollen Sie gerne zeigen. Das Ziel muss es natürlich immer sein, und umso mehr, wenn du in der Champions League spielst, dass du eine schlagkräftige Mannschaft hast, und dann heißt es, deine besten Spieler natürlich zu behalten, und obendrauf am besten ist natürlich in der Spitze Substanz dazu zu bekommen. Das muss das Ziel sein. Wir wissen aus eigener Erfahrung von vor 2 Jahren, wie anspruchsvoll es ist, Champions League und Bundesliga zu spielen. Die Frankfurter haben es letztes Jahr erlebt, die Unioner haben vor ein paar Jahren, nach sehr erfolgreichen Jahren, dann große Probleme gehabt. Deswegen sind wir dort gewappnet, insbesondere auch aufgrund der eigenen Erfahrung, die wir haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gezielt, aber auf jeden Fall verstärken. Und da werden wir jetzt intensiv dran arbeiten.
Soweit der Trainer. Und Philipp, du warst dabei. Du hast sozusagen das Mikro auch hingehalten und hast das Ganze auch zwischen den Zeilen so ein bisschen mitbekommen. Ich finde, Sebastian Hoeneß, man merkt es ihm an, er ist sofort wieder voll da.
Ja, er hat selbst auch gesagt, das war jetzt im Einspiel nicht drin, er hat so dann so vor ein, zwei Wochen hat er bei sich selbst bemerkt, dass sich Dinge verändert haben, dass er wieder mehr an Fußball und mehr an den VfB und, gedacht hat, als eben davor. Der hat es wirklich geschafft, mit seiner Familie komplett den Shutdown zu machen, runterzufahren. War nicht nur auf Malle mit Dennis Seim, weil ist der Malle ist nur einmal im Jahr. Er hat auch noch andere Reiseziele gehabt, offensichtlich. Man sah es ihm auch an, er war tiefengebräunt, wie so ein Surfer-Typ sah er irgendwie aus, ja, weil die Sonne hat er nicht gemieden, in Skandinavien war er ganz sicher nicht.
Guter Mann, und sowas mag ich. Immer in die Sonne.
Ja, ja, genau. Da kenne ich noch einen, der das. Ja, genau. Ja. Und das, also du siehst halt immer, das ist immer dasselbe bei diesen. Und da darf man auch nicht mehr weniger draus machen, wie eben das, was es ist. Du merkst natürlich immer, das merkst du auch bei uns, Presseschaffenden, logischerweise im Begleiter, du merkst an solchen Tagen immer, dass alle froh sind, dass es wieder losgeht. Ja, dass dieser Rhythmus sich wieder aufbaut, dass der Alltag in Anführungszeichen wieder da ist, denn 8 Wochen lose ist halt schon viel. Ja? Also ich habe tatsächlich auch, ich gebe das ganz offen so, ich habe davon 2,5, 3 Wochen habe ich einfach nichts gemacht. Ja, also das, ich war zwar arbeiten, ja, aber das war vielleicht eher Arbeitszeitbetrug, was ich da getan habe, weil viel zu tun gab es einfach nicht. Und das darf man dann auch mal auskosten, wenn man so eine Reise hinter sich hat, die 9, 10 Monate geht, mit 3-Tages-Rhythmus, ständig Hotel, überall unterwegs. Das ist ja bei den Spielern und den Verantwortlichen, dem ganzen VfB-Tross so, bei uns natürlich auch. Und dann merkst du aber auch, so, Christian, du hast es mir auch gestern lustigerweise bestätigt, so vor 2, 3 Wochen, dann hat sich plötzlich, legt sich dieser Hebel wieder um. Du merkst, okay, jetzt kommt näher dieser Tag, ja, du brauchst wieder Tuchfühlung, du brauchst wieder Grip, ja, das ist das gleiche wie bei einem Fußballspiel selbst auch. Du kannst kein Fußballspiel spielen und schon gar nicht gewinnen, wenn du diese Griffigkeit nicht hast. Und jetzt ist es schön, dass es wieder losgeht. Der VfB hat meines Erachtens ein tolles Vorbereitungsprogramm sich selbst hingestellt, das einen klassischen Aufbau hat. Also am Anfang kriegst du 2, 3 Gegner zum Abknallen und dann wird es langsam ein bisschen sportlich anspruchsvoll. Und dazu ein schönes Reiseziel für alle, die das Hashtag Hopperschwein auf ihrem Instagram-Kanal benutzen, so wie ich.
Ich darf vielleicht sagen, dass 2 von 3 dieser Podcast-Hosts...
We will be there.
Ja, genau.
Ihr geht beide nach...
keine Karten draußen sind, aber der Trip drumherum nimmt Formen an.
Sehr schön.
Jetzt haben sie noch nicht veröffentlicht.
Also Fulham Craven Cottage steht für euch beide an, ne?
Ich habe immerhin für den Tag danach, für den Sonntag, schon mein Ticket. Ich habe 40 Pfund bezahlt für Watford gegen Southampton. Championship, erster Spieltag, Sir Elton John Stand. Also
wie angekündigt. Ja.
Wie angekündigt, ja.
Ich habe für Sonntag auch schon mein Ticket, aber nicht auch Testspielreihe. Wir gehen zu Liverpool gegen Como.
Das ist die Alternative an dem Tag.
Ja, Legendo-Watch.
Mark-Oliver-Kempf-Watch vor allem.
Auch das, wenn er da bleibt. Wenn er da bleibt, der will, glaube ich,
Champions
wechseln.
Champions-League-Gegner-Watch in beiden Fällen.
So.
Also gut, also haben wir das auch abgeräumt. generell, mein Eindruck war, ich habe diesen Trainingsstart am Livestream verfolgt, nicht nur Sebastian Hoeneß, Philipp war vor den Kameras und hat Rede und Antwort gestanden, sondern auch die Neuzugänge, Grischa Prömel, Dennis Simon. Wie wirken die beide auf dich?
Also bei Simon war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, den musste anbinden. Ja, der hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, und zwar während dem Training und auch danach. Der ist einfach nur so froh, wieder hier zu sein, wieder alte Gesichter zu sehen, aber eben auch seine erste Bundesliga-Saison spielen zu dürfen. Ich habe ihn dann noch gefragt, auf welches Spiel denn er sich, oder gibt es Spiele, Gegner, auf die er sich besonders freut in dieser langen Saison? Alter, ich spiele meine erste Bundesliga-Saison. Jedes Spiel ist so ein Highlight, Mann. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja. Und das hast du ihm schon deutlich angesehen. Und ansonsten locker, sympathisch, offen. In dem Torhüter-Team wird auch die Chemistry, glaube ich, wieder ganz gut sein. Funky, guter Mann, ja, Marius Funk, zurückgekommen von Energie Cottbus, Fabi Bredlo und eben Simon. Das ist die Konstellation, und zwar von hinten angefangen. Funk die 3, Bredlo die 2 und Simon die 1. Und dann gibt's noch den, jetzt zumindest noch, Trainingskeeper Stefan Drraca, der aber sich wohl noch verändern wird. Das ist zumindest der Stand, den ich habe. Was da genau passiert und wann das passiert, Wird sich zeigen.
Und wieder eine untypische Nummerierung, ne? Dann ist er mit der 41 und dann dreht er wahrscheinlich weiter in die 1.
Auch das hat er erklärt. Fabi hat die 1 halt nun schon mal und Simon war ja schon mal im Profikader, zumindest formell gelistet, bevor er zu Paderborn ging. So wie Hellstern das letztes Jahr war. Und da hatte er die 41 auch und die hat er jetzt einfach wieder genommen.
Ja, und ich glaube auch in Paderborn, oder?
Ich glaube auch. Richtig, meine, richtig hat auch gespielt.
Ist er da, ja, hat er Paderborn auch die 41, ja. Die Lucky Number, ja. Also auf den freuen sich, glaube ich, sehr, sehr viele.
Ja.
Also ist da jetzt auch dieses Feeling von, da ist ein Jugendspieler, der wirklich Ewigkeiten hier ist, der wirklich auch mal durchkommt. Der Mann spielt im Normalfall Champions League, Bundesliga. Das ist ein bisschen so eine Artubolo-Situation, wo, glaube ich, auch viele Fans entspannt sind, was auch hier mal ein kleiner Fehler und Unsicherheit angeht, was vielleicht bei anderen Keepern der Marke Nübel oder so Leihkeeper, die schon ein bisschen was gesehen haben, anders wäre. Also ich freue mich extrem auf Simon und kann eigentlich diese Vorfreude, die er auf die Saison hat, eigentlich auf ihn auch schon umwälzen.
Ja. Er fand sogar überhaupt, der hat sich sogar darüber gefreut, dass er aussieht wie so ein Stabilo Textmarker. Ich habe mich gefragt, wie stehst du so zu Textmarker grün? Sagt er, ach, ist mir egal.
Die Trikots sind krass.
Mir gefällt's.
Das Grüne ist schon ein Brett.
Mir gefällt's. So, ja, gut, alles klar, dann Feuer frei, Junge.
Ja, genau, das ist doch der Spirit. Und man hat es auch in den Kommentaren gelesen. Wir haben ja auch ein bisschen Videomaterial zu Dennis Simon. Ihr habt ihn ja auch ganz am Anfang der Folge gehört. Haben wir auch ins Netz gestellt und die Kommentare drunter sind auch so herzlich, habe ich tatsächlich bei den VfB-Fans schon lange nicht mehr in der Einmütigkeit erlebt, dass alle gesagt haben, super Typ, herzlicher Typ, herzlich willkommen, alles Gute, wir verzeihen dir auch ein paar Fehler, cool, dass du da bist. Das waren echt positive Vibes, die da vermittelt wurden, fand ich richtig gut und man hat es auch bei Sebastian Hoeneß gehört, der freut sich drauf, er wurde ja auch gefragt zu Dennis Simon und gesagt, da ist man natürlich sehr hoffnungsvoll, auch über Grischa Prömmel, da hat Sebastian Hoeneß auch gesagt, dass er dieses richtige, diese Liederstrukturen auch schon ein bisschen in sich verinnerlicht hat. Ich kann mir Grischa Prömmel beispielsweise richtig gut vorstellen, wie er sich beispielsweise das WM-Halbfinale Argentinien-England geschaut hat und so ein bisschen so ein kleiner Argentinier, finde ich, ist in Grischa Prömmel drin. Den wirst du auch brauchen in der Liga, wenn es mal auch auf hart auf hart kommt. Ich erinnere an gerade so Spiele, die Felix immer sehr gefallen, gegen Union Berlin oder sowas. Also in diesen Spielen brauchst du solche
Thema Leute. Spielplan.
Ja. Oh, da sprechen wir gleich drüber. Ich glaube, das ist ein guter Cliffhanger. Mach noch eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir über all das, was denn jetzt ansteht in den nächsten Wochen. Bis gleich.
Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Werbung Ende.
Spielplan hast du angesprochen, Felix. Der ist da. Leg mal los. Was sind so deine Highlights? Also das erste Spiel kennen wir ja mittlerweile.
Ja, und das war auch der Punkt, der hat es vorhin angesprochen, ab dem es wieder angefangen hat zu kitzeln oder so klar wurde hier passiert was. Weil ich meine, klar, Pokalauslosung hast du schon recht früh nach der Saison. Mit Rostock konntest du eigentlich nur drüber lachen, weil es ja mittlerweile eine Frechheit ist, wie oft du die Zuge losbekommst. Aber als dann diese Meldung kam, noch vom Spielplan, dass du halt in München die Saison eröffnest, ab da war schon, so ein kurzer Ruck durch mich gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich dachte, okay, jetzt geht's los. Du hast sofort so ein Riesenlos, ob du da jetzt Bock drauf hast, was anderes. Aber halt Bayern München, VfB Stuttgart, Pokalfinale nochmal zu Saisonbeginn. Das ist Platz 1 gegen Platz 4. Das ist schon ein absolutes Brett an Eröffnungsspiel. Auch da bin ich höchstwahrscheinlich dabei und freue mich sehr, sehr drauf. Auch relativ ergebnisunabhängig in erster Linie mal. Und dann hast du ja schon einen Spielplan bekommen, der dir ein ziemlich schwieriges Auftaktprogramm gibt. Und dir halt wie immer oder wie oft aktuell leider nicht das schönste Saisonende, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hörst halt in Mainz auf, dann hast du davor Heimspiel Leipzig, davor Augsburg, Freiburg, Union, hast du ja vorhin schon angesprochen, Chris.
Boah, ja.
Elversberg, also Saisonabschluss ist jetzt nicht so, nicht vergleichbar mit der letzten Saison auf jeden Fall. Aber dein Auftaktprogramm, das macht schon Bock, das schiebt an, wie man so schön sagt. Bayern auswärts, erstes Spiel Köln ist auch cool zu Hause als Gegner. Freitagabend ist ein bisschen unpraktisch. Ich bin auch gespannt, wie das dann so von der Karawane her geplant wird, ob man halt um 18 Uhr, 17 Uhr am Freitag eine Karawane macht. Und danach in Hoffenheim, wo du gucken musst, wie treten die auf. Aber an sich natürlich auch Transfers schon sehr ordentlich zugeschlagen und natürlich ein Top-Team-Stand jetzt. Und auch da wird die große Invasion der VfB-Fans. Und danach hast du halt Top-Spiel, auch Top-Spiel-Ansetzung, Samstagabend gegen Dortmund. Also das ist schon ordentlich. Davor ist noch eine Champions League-Auslosung, einen Tag vor München. Also ich glaube, du brauchst nicht viel außer allein dieses Rahmenprogramm schon, um komplett einzusteigen in die Saison.
Karawane Freitagabends gab es übrigens schon, glaube ich, zweimal sogar. Zweite Liga. Da hat man Freitagabends die Saison eröffnet, ne, Philipp?
Ja, Hannover.
Hannover, ne? Und also man glaubt es kaum, aber man ist auch da geprobt aus VfB-Sicht. Ich finde halt, das muss man auch sagen an der Stelle, du hast es angesprochen, Felix, mit dem Spielplan, also von den ersten vier, Bayern, Hoffenheim, Dortmund, da hat auch Sebastian Hoeneß gesagt, wir haben ihn gehört vorher, da sind natürlich Bretter dabei. Alles in allem finde ich den Spielplan recht ausgewogen. Es ist natürlich insoweit, Spielplan ist, kann man trefflich drüber streiten, wie wichtig ist der. Ich glaube, die letzte Saison hat beim VfB gezeigt, dass er durchaus wichtig sein kann. Da hatten wir diese direkten Duelle am Ende. Ich finde es spannend, diese ersten Bundesligaspieltage, die hast du noch ohne die englischen Wochen. Bist also sozusagen du hast so einen Champions League Spieltag zumindest im September, dann kommt eine längere Länderspielpause Ende September, Anfang Oktober.
Nach dem Dortmund-Spiel. Ja.
Genau. Und eigentlich sind so diese ersten vier Spieltage, diese ersten vier, fünf waren es damals noch bis zur ersten Länderspielpause, waren eigentlich immer so ein bisschen dafür da, um so Schub reinzukriegen, Schwung reinzukriegen, die ersten Punkte zu holen, damit man gleich so ein bisschen auf der richtigen Schiene ist. Das ist natürlich gegen diese Gegner nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite, und so kenne ich eben auch Sebastian Hoeneß und so kenne ich auch das Team des VfB, nimmt man das eben genauso an als Herausforderung. Du wirst natürlich nicht drum rumkommen, das wird vom VfB keiner sagen, aber dieses Heimspiel gegen Köln hat natürlich eine große Bedeutung, gerade mit den Spielen drumherum. Ja. Da stehst du schon, solltest du punkten, sagen wir es mal so, damit du nicht möglicherweise wirklich aufs falsche Gleis kommst. Aber alles in allem finde ich den Spielplan recht ausgewogen. Die Top-Duelle sind danach auch gut verteilt.
Und du brauchst dich auch vor keinem verstecken. Also ich weiß auch, wie Philipp hier saß und ich glaube, Rundum das Madrid-Spiel gesagt hat, wenn du es schlagen kannst, dann ganz früh. Vielleicht trifft es auch auf die Bayern zu.
Weißt du, wer das gestern gesagt hat? Weißt du, wer das gestern gesagt hat? Genau diesen Spruch.
Hä? Wer?
Dennis Fabian Heim. Wohlgemuth.
Ja, schade.
Fabian Wohlgemuth, ja guck.
Fabian Wohlgemuth hat sich tatsächlich dazu verstiegen zu sagen, ja vielleicht ist ja gar nicht so schlecht, wenn man die am Anfang bekommt, wenn man sie packen kann, dann vielleicht ganz vorneweg.
Ja. Und noch eine Kleinigkeit abschließend zum Spielplan, die auch immer ganz nett ist, du hast diese zwei Heimspiele am Stück in der Rückrunde, weil das ist halt, wie gesagt, das komplettiert diesen schwierigen, muss man trotzdem weiter zu sagen, schwierigen Saisonstart einfach nach dieser Länderspielpause. Dortmund Topspiel, Länderspielpause gefühlt 12 Wochen lang. Und danach gehst du halt mit zwei Auswärtsspielen rein. Auswärts Paderborn, auswärts Hamburg. Auch das sind Pflaster, die für den VfB vielleicht eher eklig sind, wenn du die letzten Jahre so anguckst. Sind Aufsteiger auswärts, so Heidenheim-like, Hamburger Mauer gesehen. Aber das hast du eben in der Rückrunde dann beide Spiele zu Hause in der Abfolge. Und das kann, glaube ich, auch nur gut tun, mehr Heimspiele zu haben als Auswärtsspiele.
Bin ich spitz wie Lumpi auf das Spiel, sag ich
dir. Das war mir klar.
Ich möchte Paderborn, um der Ground fehlt mir tatsächlich, ja. Also auch hier wieder Hashtag Hopperschwein. Ich habe damals, als der VfB dieses legendäre Finale Furioso mit Toren von Ginczek und Didavi, glaube ich, gegen die gespielt hat, unter Hüb Stevens, als man den Klassenerhalt quasi am letzten Spieltag irgendwie klar gemacht hat.
2014, sowas muss das gewesen sein.
Genau. Da habe ich neben der Eintracht habe ich noch für eine Kneipenmannschaft gespielt in Stuttgart, nämlich den legendären ICE Neckarstraße, falls das jemand kennt.
Lokomotive Moskau.
So in der Richtung, ja. Lawine Reichberg gibt's auch und so weiter. Ja, aber wir haben damals ein Kneipenturnier in Südengland gespielt, waren also in Cornwall, am Hintern dieser Welt, aber es war sehr schön. Und während wir auf dem Platz standen, lief das Spiel und die Engländer wussten natürlich alle Bescheid, ihr müsst euch das vorstellen, ein Spielfeld, Kneipenmannschaften gegeneinander, 300-400 Leute aus ganz Europa, Polen, Litauen, England, Deutschland, war super. Ein großes Zirkuszelt und ein DJ, der halt quasi das ganze Turnierleitung, aber auch Musik gespielt hat, und die wussten natürlich alle, dass das Spiel läuft, wir wussten alle, das geht hier um alles. Wir standen gerade auf dem Feld, stand 1-1 bei uns, und dann hat der DJ durchgesagt, hey, you German fuckers, ja, your team just scored last minute, you're not gonna get relegated, also ihr werdet nicht absteigen, und wir alle nur noch gejubelt, ja, haben in dem Moment natürlich das 2-1 selbst gefressene Spiel verloren, aber es war komplett egal, weil einfach der Moment war so super. War übrigens ein 23. Mai, und ihr wisst alle, was am 23. Mai ist, der Meisel hat Geburtstag.
Das ist richtig. Deswegen erinnerst du dich auch so gut dran, ja? Stark.
Ja.
Bis es allerdings zu diesen Spielen kommt und bis auch der Auftakt gegen die Bayern vonstatten geht, steht noch einiges an, Philipp. Was ist denn jetzt der Sommerfahrplan noch? Du hast viel vor und du bist auch viel unterwegs, abseits von Fulham auch schon.
Ja, ich habe tatsächlich die ersten beiden Spiele, lasse ich persönlich aus. Kollegen sind natürlich für euch vor Ort, sowohl in Mulfingen-Hollenbach beim Jako-Spiel, aber auch jetzt schon am Sonntag in der Bizerba Arena zu Balingen. Ich selbst fahre zu den Frauen ins Trainingslager nächste Woche. Bin da also zwei Tage bei den Damen im Trainingslager. Schauen wir das mal alles an. Besuche dann auch und begleite wahrscheinlich auch ein Testspiel gegen den FC St. Gallen, gegen die Espen der VfB-Frauen. Dann gibt's natürlich das Trainingslager und vor dem Trainingslager noch bei Felix im Vorgarten das Spiel gegen Paris FC. In Weinstadt ist das. Das ist auch spannend, vor allem auch, da bin ich auch gespannt, wie die Fans reagieren, weil das ist ein Red Bull Club, also Red Bull ist da Minderheitseigner und ihr wisst alle, wie die organisierte Szene zu dem Thema steht und das auch vollkommen zu Recht, meines Erachtens ist das so. Ja. Nichtsdestotrotz ist ein Gegner, Aufsteiger aus Frankreich von der letzten Saison, jetzt weiterhin Erstligist, spannend und eben diese klassische Steigerung zu den beiden Oberligisten, die man quasi vorher spielt. Und danach geht es dann in die vollen Trainingslager in Grassau, mal wieder zum dritten oder vierten Mal. Ich freue mich, bin da die ganze Woche für euch vor Ort mit dem Kollegen David Scheu. Und zum Abschluss, wenn man so möchte, des Trainingslager-Blogs gibt es das Saison-Highlight, aka Vorbereitungs-Highlight, aka Saisoneröffnung gegen Everton in der MAP-Arena. Und die Woche drauf dann die Generalprobe, das ist der 15. August. 6 Tage später geht es gegen Rostock im Pokal in Rostock. Ich werde allein dort sein in Fulham und dann die Woche später mit dem Kollegen Ubina in Rostock. Also ihr seht, ihr habt von uns wie gewohnt die komplette Coverage aller dieser Spiele. Die gibt's für uns alle auch im Live-Ticker. Wir sind natürlich vor Ort, begleiten, aber schreiben eben auch Geschichten, Themen, Dinge auf, führen Interviews, all das, was eben so das klassische Programm in dieser Phase einer Saison darstellt, gibt's bei uns wie üblich und zwar in einer intensiven Taktung, ja, weil es ist wirklich viel, viel los und dadurch, wir haben es ja vorher schon gesagt, dass wir die Frauen jetzt auch ein bisschen prominenter behandeln als zuvor, wird da jede Menge Content für euch bereit sein. Und ihr merkt es ja vielleicht auch schon jetzt, wir setzen stärker auf das Thema Video. Ihr bekommt über diverseste Kanäle von uns rund um die Uhr quasi Material und das wird sich natürlich fortsetzen.
Gilt auch.
Was sagt uns Testspiel in England vor einer Saison?
Ja. Vizemeister sagt das.
Vizemeister.
Das ist das Vizemeister-Testspiel.
Sheffield 23.
Ja.
Fulham 26.
Ja. Also ich sag mal so.
Kurz gesagt haben, bevor wir irgendwelche Prognosen abgeben irgendwann.
Ja.
Ein Heimspiel gegen Manchester City wird
halt
so bald nicht mehr geben.
Gegen Felix, ne?
Ja, das kann ich mit leben.
Stichwort Video.
Und getippt, geht alles.
Das ist richtig. Stichwort Video allerdings, da möchte ich auch gerne nochmal ganz kurz einen Punkt bringen, auch wenn es noch ein Stückchen hin ist bis dahin, aber ihr beide werdet eure Nasen auch in Kameralinsen halten am 27. August. Da wird nämlich am späten Nachmittag
groß
die Champions League ausgelost und auch das könnt ihr bei uns live verfolgen. Da gab es auch schon, also bei Auslosungs-Livestreams von uns gab es auch schon den ein oder anderen emotionalen Moment, möchte ich sagen. Also bin gespannt.
Nächstes Mal fahren wir auch nach. Also dieses Jahr wird es noch nicht reichen, aber vielleicht nächstes Jahr sind wir einfach in Monaco direkt dabei und ich werde mit Giorgio Marchetti danach einen trinken gehen und sagen, hey, kannst du mir bitte beibringen, wie ich genauso rede wie du?
Ich würde ihn gerne einmal interviewen als Giorgio Marchetti.
Also das wäre so geil. Ich weiß auch noch,
also
eine deiner absoluten Sternstunden, liebe Leute, ja, kleiner Ausflug, seit du hier im Pressehaus bist, war dieses über einstündige Zwiegespräch mit Harald Schmidt. Das gibt's heute noch auf YouTube. Such mal bitte Stuttgarter Zeitung, Harald Schmidt, Christian Publish. Das ist vom aller Feinsten, mein Freund. Das ist so stark, dass ich es heute noch manchmal angucke. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann hole ich mir diesen Link raus und gucke mir das an, weil das einfach vorzügliche Unterhaltung ist. Und ob wir da rankommen, der Felix und ich, bei dieser Champions-League-Auslosung, das wage ich zu bezweifeln.
Das wird schwierig. Aber ich freue mich schon wieder, die Grafik rauszuholen mit euren beiden Köpfen oder unseren beiden Köpfen. In dem Fall auf den Auslosungsmenschen. Das wird,
richtig,
das wird gut.
Ja. Angewärmte Kugeln inklusive alles dabei, was man braucht.
Natürlich.
Es wird großartig. Danke für die Blumen übrigens an der Stelle. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet diesen Auslosungsstream wie so oft herausragend bestreiten. Und ich bin echt gespannt auf die Gegner, die es dann geben wird für den VfB. Es gibt tatsächlich, so wir hatten sie vorher schon ein bisschen, Como, finde ich irgendwie ein bisschen sympathisch, wobei du generell Italien, du hast Inter, du hast Napoli, du hast natürlich die Engländer. Alex Werle hat am Rande des Trainingsauftakts gesagt, er würde echt gern mal ein Auswärtsspiel in England haben. Man hatte Celtic, aber jetzt so jemand aus der Premier League hätte er doch auch mal gerne. Vielleicht aber auch einfach damit dieses Online-Visum, das man beantragen musste, einfach auch nochmal seine Verwendung findet und nicht einfach 2 Jahre lang abläuft.
Meins läuft erst 28 ab. Ich kann, ich habe extra geguckt jetzt nochmal sicherheitshalber. Ja.
Also, ich glaube, das wird großartig und wie gesagt, wir nehmen euch mit, wir versuchen euch mitzunehmen, so gut es geht und freuen uns einfach, wenn ihr dabei seid und wir freuen uns, wenn ihr auch uns bewertet, Sternchen gebt, Daumen hoch, Like, Subscribe bei YouTube gerne. Philipp hat es gesagt, wir versuchen da ein bisschen mehr, vor allem auch Kurzvideos schneller, aktueller zu sein und euch da mitzunehmen in die jeweiligen VfB-Tage. Auch in unserem WhatsApp-Kanal hört ihr immer mal wieder nette Stimmchen von uns, schon morgens früh zum ersten Kaffee, wenn wir euch sagen, wie wir euch in den Tag denn mitnehmen wollen. Also das alles und ich sag's immer wieder, aber ich sag's gerne auch nochmal, machen wir nicht für uns, sondern für euch und freuen uns, wenn ihr da am Ball seid.
Korrekt.
2 Dinge hätte ich gerne noch ergänzt. Einmal, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, neu TikTok-Kanal. Ja, schaut da rein. Auch da könnt ihr uns folgen, könnt Videos sehen. Wird auch in Zukunft vielleicht das ein oder andere Exklusive dort geben. Ja, also aktuell ist das noch nicht der Fall. Dann Tippspiel. Ja, wir haben einen Partner gefunden, nämlich stickerpoint.de. der mit uns in diese Tippspielsaison gehen wird, für euch Preise ausloben wird. 2400 Roundabouts sind schon drin, also jetzt neu eingestiegen oder eben von letzter Saison noch drin. Die von letzter Saison drin sind und weitermachen wollen, müssen einfach gar nichts tun. Die bleiben da ganz normal drin, können weiter tippen. Wir tippen weiterhin alle VfB-Spiele, Champions League, DFB-Pokal, Liga, ohne die Konkurrenzspiele drumherum, sondern nur die VfB-Spiele. Wir spielen weiterhin mit Klarnamen mit, das heißt Meißel, Mahler, Pavlic, Scheu, Versagen auf voller Linie und ihr könnt dabei zuschauen und tatsächlich, last but not least, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, Thema VfB-Frauen, da gibt's auch nicht nur positive Nachrichten, sondern auch solche, die ein bisschen im Schwäbischen sagt man Geschmäckle hin, ja. Das habe ich euch aufgeschrieben, wenn dieser Podcast rauskommt, werdet ihr das wahrscheinlich schon bei uns auf den Seiten finden oder in unseren Kanälen. Da geht es darum, wie sich eine Berateragentur so ein bisschen breit macht in dem Kader, da auch so die Macht hat und die Position, die wichtigen besetzt bzw. beeinflusst. Und auch der VfB-Markenbotschafter Kakao hat da so ein bisschen seine Finger im Spiel, sage ich jetzt mal. All das habe ich euch aufgeschrieben, könnt ihr euch also gerne reintun auf Stuttgarter Nachrichten oder stuttgarterzeitung.de an diesem Wochenende oder an diesem Freitag bereits.
Ich muss dann doch nochmal hervorheben, dass ich am besten von uns versagt habe im letzten Tippspiel.
Rasiert hast uns, ey.
Das ist mir beim Neuaufsetzen von dem ganzen Spaß aufgefallen, irgendwie mit 6-7 Punkten, glaube ich, vor euch beiden. Ihr wart gefühlt punktgleich, ich glaube 1 Punkt oder so Differenz. Und wie Philipp schon gesagt hat, wir tippen alles, wir haben auch keine Bonustipps drin, also wirklich nur der VfB, deswegen auch nicht zu den Bayern skippen, sondern das erste Tippspiel ist für euch Rostock.
Wir sind
also
wie Waldorf Felix, und Stadler, weißt du, wir sind wie die beiden von der Muppet Show vom Balkon, der Christian
und ich. Es ist und so oft, wie der Felix erwähnt, dass er am besten von uns abgeschnitten hat, es wirkt für mich fast so, als hätte er irgendwie in der Ulmer Redaktion dieses Tippspielergebnis in DIN A3 oben auf der Decke irgendwie festgenagelt, damit er so jedes Mal, wenn er sich aufs Sofa legt, nach oben schauen kann.
Es riecht das Ganze nach Sidebed, Leute. Das riecht nach Sidebed, ich sag's euch. Wir werden da uns was einfangen lassen, glaube ich.
Ja, Compliance und so.
Das berühmte letzte Worte. Ich würde sagen, wir machen einen Deckel dran. Leute, ach, es ist schön. Ist das schön wieder, dass wir hier beisammen sind. Wir freuen uns, wie gesagt, dass ihr da draußen auch dabei seid. Das war die 409. Seien Sie dabei, wenn die 410 startet schon in der nächsten Woche. Felix, schöne Grüße.
Grüße aus Ulm.
Herr Meisel.
Auf Wiederschauen.
Bis nächste Woche, Leute. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich.
Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast-Stadt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.